Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Hallo am Sonntag, ihr hört den Elbertalk, unsere Interviewreihe immer sonntags von 10 bis 11 hier bei Radio Wuppertal. Ich bin Lisa Jülich und mein Gast heute ist Ewald Grote. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte hier an der Bergischen Uni und unter anderem Vorsitzender der Deutschen Brüder Grimm Gesellschaft. Was er da so macht und auch an der Uni, das erzählt er uns gleich hier im Elbertalk. Fuck you, any mom, any sister, any job. Thank you, DJ. Radio Wuppertal mit dem Elbertalk, dem ausführlichen Interview am Sonntag. Heute habe ich Ewald Grote zu Gast. Guten Morgen, Herr Grote.
Guten Morgen, Frau Jülich.
Herr Grote, Sie sind gebürtiger Westfale, geboren tatsächlich in Nieheim im Kreis Höxter. Habe ich gelesen, Sie haben in Marburg studiert, Geschichte, öffentliches Recht und Rechtsgeschichte. Sie sind jetzt aber seit fast 30 Jahren an der Uni Wuppertal hier bei uns tätig auch und Sie wohnen auch genauso lange schon hier, also fast 30 Jahre in Wuppertal. Deswegen die erste Frage, sind Sie immer noch so ein richtiger Westfale oder würden Sie sagen, Sie sind hier in Wuppertal angekommen und jetzt Wuppertaler?
Also nach so vielen Jahren würde ich sagen, muss ich einfach Wuppertaler sein? Nein, also ich bin es inzwischen. Das ist auch der Ort, an dem ich inzwischen die längste Zeit meines nicht ganz kurzen Lebens zugebracht habe. Von daher bin ich Wuppertaler. Ich bin allerdings in Wuppertal schon mehrfach umgezogen. Unter anderem wohnte ich anfangs in Barmen. Mhm. Und dann habe ich erst mal lernen müssen, dass das natürlich, also aus Barmer Sicht nach Elberfeld zu ziehen, ging gar nicht.
Oha, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Ach, da auf dem Rott, das war sehr nett, das kann ich schon sagen. Aber als ich so einem echten Rotter dann begegnete, sagte der mir, also er wäre auf dem Rott geboren und er wäre da zur Schule gegangen und wird jetzt da arbeiten. Also Elberfeld könnte er sich überhaupt nicht vorstellen.
Okay, aber Sie haben es jetzt nach Elberfeld geschafft dann, oder?
Ja, ich habe es gemacht wie Wilhelm II. Damals mit der Schwebebahn, der Kaiser, der dann also auch sagte, Gustchen, setz den Hut auf, wir kommen jetzt in die Stadt, und bin nach Elberfeld gezogen.
Ihr hört da schon ein bisschen den Geschichtsprofessor raus. Herr Grote, in Ihrem Lebenslauf, da sind so viele Punkte, die kann man, glaube ich, gar nicht alle aufzählen hier heute. Das würde zu lange dauern. Was sich aber ja durchzieht, ist auf jeden Fall die Uni Wuppertal. Das habe ich ja eben schon angedeutet. Da sind Sie jetzt schon super lange. Zwischendurch hat Sie es auch nach Köln verschlagen. Da lehren Sie auch immer noch. Sie sind aber auch in Wuppertal immer noch als wie nennt man das nochmal als
außerplanmäßiger Professor.
Außerplanmäßiger Professor ist auch ein Satz. Warum hat es Ihnen die Uni Wuppertal so angetan? Warum sind Sie immer noch in Wuppertal tätig?
Also zunächst war das eine ganz pragmatische Entscheidung. Ich habe damals in Marburg studiert und auch meine Promotion erledigt. Und dann bekam ich das Angebot auf eine Assistentenstelle nach Wuppertal. Und ja, dann bin ich nach Wuppertal gegangen. Und seitdem eben an der Universität und fühle mich da sehr wohl. Auch wenn ich das, sage ich mal, im Nebenamt mache, denn mein Hauptamt ist ja bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Aber da kommen wir ja später noch dazu. Nein, die Uni Wuppertal und die Stadt Wuppertal ist natürlich total spannend und ich bin gern hier.
Sie sind gekommen, um zu bleiben quasi. Ja. Und Sie sind Dozent für Neuere und Neueste Geschichte. Was genau heißt es eigentlich und warum ist es nicht zum Beispiel das Mittelalter oder die Antike geworden?
Also ich hatte tatsächlich in meinem Studium in Marburg eine Vorliebe fürs Mittelalter entwickelt, habe mich dann aber kurz vor meinem Examen umentschieden. Das hatte verschiedene Faktoren. Jedenfalls bin ich dann in der Neuzeit gelandet. Neuere Neueste ist eigentlich so ab dem 16. Jahrhundert bis heute, wobei es bei mir dann doch ganz stark aufs 19. und 20. Jahrhundert inzwischen hinausläuft.
Okay, ja. Da kommen wir nämlich gleich noch zu sprechen. Das haben wir gerade schon gesagt. Sie sind Vorsitzender nämlich auch der Brüder Grimm Stiftung. Das ist das, worüber wir als nächstes drüber sprechen, hier im Elbertalk mit Ewald Grote. Genesis, I Can Dance, 19 nach 10 hier, der Elbertalk am Sonntag bei Radio Wuppertal. Und hier wird es jetzt ein bisschen märchenhaft. Ich spreche nämlich mit Ewald Grote. Er ist Dozent an der Uni Wuppertal und er ist auch Vorsitzender der Brüder Grimm Gesellschaft. Herr Grote, erstmal die allerwichtigste Frage überhaupt. Welches ist denn Ihr Lieblingsmärchen von den Brüdern Grimm?
Ich würde aktuell sagen Dornröschen, weil das habe ich gerade in einer wunderbaren Inszenierung im Bamberger Marionettentheater gesehen.
Okay, sehr schön. Bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, Rapunzel. Auch so richtig klischee-mäßig, glaube ich. So als Kind fand ich das sehr schön, die Geschichte von der Prinzessin, die von dem Prinzen gerettet wird, natürlich. Das fand ich als Kind ganz toll. Diese Märchen, das sind ja erstmal so, ja, diese schönen Geschichten, die man halt als Kind erzählt bekommt, in Filmen sieht und so weiter. Aber es steckt ja auch noch sehr viel mehr dahinter, oder?
Ja, es steckt auf jeden Fall sehr viel mehr dahinter. Denn die Brüder Grimm sind natürlich Kinder ihrer Zeit. Sie leben in ihrer Zeit. Sie beschäftigen sich mit Politik auch. Sie sind geprägt durch die Romantik. Mhm. Dadurch kommen diese Märchen, die sind Teil ihrer Sammeltätigkeit. Sie sammeln Märchen, sie sammeln Sagen, sie sammeln die Sprache. Also ein Wörterbuch entsteht. Alles das sind Dinge, um die deutsche Vergangenheit wieder in die Gegenwart zu heben. Und die Märchen entstehen in einer Zeit, in der Deutschland besetzt ist, nämlich durch Frankreich, durch Napoleon. Und insofern sind die Märchen, die Entstehung der Märchen ist auch ein politisches Signal gegen Frankreich. Obwohl gleichzeitig die Märchen ganz viel Europäisches enthalten. Sie kommen nämlich aus italienischer und französischer Märchentradition. Sind hier hingekommen über die Hugenotten, über andere Erzählungen und werden dann den Grimms aus der Bevölkerung, wo diese Märchen, die Märchen sozusagen gesammelt hat, auch schon mündlich tradiert, werden sie dann den Grimms erzählt und werden dann niedergeschrieben.
Man merkt also, es steckt sehr viel mehr dahinter, wie auch ich auch eingangs gefragt habe. Sie sind der Vorsitzende der Brüder Grimm-Gesellschaft. Was machen Sie denn da dann eigentlich? Sie werden sich ja wahrscheinlich nicht einfach nur diese Märchen durchlesen, sondern was passiert da? Was ist Ihre Aufgabe quasi?
Also die Brüder Grimm-Gesellschaft hat sich natürlich den Märchen, aber auch dem Gesamtwerk der Brüder Grimm verschrieben, sitzt in Kassel und dort werden alle Dinge, die die Grimms betreffen, gesammelt. Also von Schriftzeugnissen über Porzellan, über Möbel auch teilweise, die aus der Familie stammen, also aus der Familie Grimm stammen. Aber dann ist der Schwerpunkt, sage ich mal, vor allen Dingen in der Ausstellungstätigkeit weltweit. Wir haben vorher einigen Jahren eine Ausstellung in Kasachstan zum Beispiel gehabt. Der Geschäftsführer ist mehrerer osteuropäischer Sprachen mächtig, ist Slawist und von daher ist er ganz viel in der Welt unterwegs. Also von Kasachstan bis Brasilien und ganz wichtig Japan. Die Japaner fahren, wenn man das so locker sagen will, fahren total auf die Märchen ab und sind also total begeistert von den Brüdern Grimm und von der Märchentradition.
Warum sind Sie persönlich zu den Brüdern Grimm gekommen, wenn wir jetzt gerade schon über die Begeisterung sprechen? Was ist das, was Sie daran so fasziniert und was kann man vielleicht auch von den Brüdern Grimm dann in die heutige Zeit so mitnehmen?
Also die Märchen habe ich natürlich als Kind vorgelesen bekommen und selber dann auch gelesen. Wissenschaftlich bin ich zu den Brüdern Grimm gekommen über mein Dissertationsthema. Denn die Hauptfigur meiner Dissertation, meiner Doktorarbeit, war also der Schwager der Brüder Grimm. Und der zählte eben familiär dazu und seine Schwestern sind auch ganz wichtige Märchenbeiträgerinnen gewesen. Und die Brüder Grimm haben sich über ihn auch politisch geäußert. Die Grimms waren ja im Kern auch Liberale. Ich sage das so etwas vorsichtig, weil sie so etwas konservativ-liberal waren. Aber ihr Schwager war ein strenger, konservativ-reaktionärer Politiker. Und dann haben sie sich immer sehr abfällig oder häufig sehr abfällig über ihn geäußert. Und das war natürlich für mich sehr spannend, so etwas aus Briefen zu erfahren, wie überhaupt die Briefe aus der Zeit, die sind mir ans Herz gewachsen. Ich habe also da auch entsprechende Briefausgabe erstellt und so weiter. Das war also mein Zugang zu den Brüdern Grimm.
Mhm. Und diese Märchen an sich, also man kennt das ja so im Alltag nur, man kennt die Geschichten als solche, man kennt auch den Namen, die Brüder Grimm. Aber da steckt ja auch dahinter, das sind ja gar nicht Märchen in dem Sinne, die die Brüder Grimm sich jetzt jeweils selber ausgedacht haben, sondern es ist ja eine Sammlung und dadurch auch so ein bisschen europäische Geschichte, kann man auch sagen. Ne? Und Sie haben ja gerade auch schon gesagt, dass da noch andere Personen mitwirken. Das ist ja ein riesengroßes Feld. Also was sind die Brüder Grimm, wenn man das so sagen will, ist schon so ein Stückchen europäische Geschichte und da kann man wahrscheinlich auch viel draußen mitnehmen, oder?
Ja, also es steckt eben ganz viel Europäisches, das sagte ich schon, die Märchentradition. Und die Brüder Grimm haben sich eben nicht nur als Märchensammler betätigt, sondern sie haben eben alle möglichen deutschen Traditionen, die zum Teil natürlich auch europäische Traditionen sind, gesammelt. Und sie haben sich mit Politik befasst. Und das ist etwas, was mich immer interessiert hat, den politischen Hintergrund zu sehen. Und der ist eben unmittelbar bei ihnen gegeben. Ihr politisches Engagement, Jakob Grimm ist einer der 7 Göttinger Professoren, die gegen den Verfassungsbruch des hannoverschen Königs protestieren, 1837. Und 1848 sitzt er in der Frankfurter Paulskirche. Und alles das wirkt sich schon auch in ihrem Werk aus.
Ihr merkt, es gibt so viel über die Brüder Grimm zu sprechen. Ich würde jetzt mal ganz kurz Musik einschieben und dann sprechen wir gleich nochmal im Elbertalk drüber.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Guten Morgen am Sonntag. Mein Gast im Elbertalk ist Ewald Grote. Der beschäftigt sich beruflich auch mit den Brüdern Grimm. Als Vorsitzender der Brüder Grimm Gesellschaft haben wir eben schon mal drüber gesprochen und da schon gemerkt, die Brüder Grimm und die Märchen, das ist eigentlich mehr als nur Märchen. Und es gibt lustigerweise jetzt auch eine neue Doku, die genauso heißt und die ist auf Arte, ne?
Ja, die ist auf Arte in der Mediathek zu sehen. Dokumentation Die Brüder Grimm, mehr als Märchen. Da geht es vor allen Dingen um den Protest von 7 Göttinger Professoren gegen einen Verfassungsbruch des hannoverschen Königs, der Ernst August hieß, tatsächlich. Also so wie der aktuelle Ernst August, der da auch immer durch die Medien geistert.
Aber das Wichtigste, Sie sind darin zu sehen und unsere Stadt ist auch darin zu sehen, richtig?
Ja, tatsächlich. Es gibt ein paar Interview-Schnipsel, sage ich mal, mit mir zu sehen und die sind aufgenommen in der Herderschule hier in Wuppertal.
Also könnt ihr euch angucken in der Arte Mediathek. Hier geht's gleich weiter mit dem Elbertalk. Close your eyes. Bei Radio Wuppertal, ihr hört den Elbertalk mit Lisa Jülich und mein Gast ist Ewald Grote. Ich würde so gerne noch so viel mehr über die Brüder Grimm sprechen, aber man muss ja sagen, diese Brüder Grimm als eine Aufgabe in ihrem Leben und die Tätigkeit an der Uni Wuppertal, das sind ja quasi eigentlich nur so Nebensachen. Hauptberuflich sind sie nämlich Leiter des Archiv des Liberalismus von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Da würde ich einfach mal ganz generell fragen, Archiv des Liberalismus, was ist denn das eigentlich genau und was ist ihre Tätigkeit da?
Ja, also das Archiv des Liberalismus befindet sich in Gummersbach, direkt neben der Theodor-Heuss-Akademie. Das ist die Bildungsstätte der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Die Stiftung selber ist eine von 7 politischen Stiftungen in Deutschland, die es gibt. Und die Naumann-Stiftung hat sich dem Liberalismus verschrieben. Und das ist eben das, was wir sammeln als Archiv, so wie das viele andere Archive, Landesarchiv, Stadtarchiv auch machen. Wir sammeln alles, was mit Liberalismus zu tun hat. Das heißt also angefangen von Akten, aber auch Fotos, Filme, Internetseiten, alles das, was man darüber sammeln kann. Das wird dann aufbereitet und es wird Nutzern natürlich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das heißt, Nutzer kommen zu uns, aber viel mehr als die, die zu uns kommen, weil Gummersbach liegt nun auch nicht im Zentrum Deutschlands. Viel mehr werden wir mit Anfragen sozusagen auf Trab gehalten und kümmern uns dann darum, die fachlich zu beantworten aus unseren Beständen.
Okay, das heißt, Sie haben auch einen gewissen Bildungsauftrag in dem Sinne.
Ja, die Stiftung ist hauptsächlich für politische Bildung da. Mhm. Und das Archiv ist einerseits eben dann da, solche Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Hauptsächlich eben Unterlagen zur FDP, das ist klar. Aber wir machen eben als Archiv darüber hinaus auch politische Bildung. Das heißt, wir moderieren Veranstaltungen, wir halten selber Vorträge und wir machen auch wissenschaftliche Erforschung des Liberalismus, haben eine eigene Zeitschrift, veröffentlichen Bücher zum Thema Liberalismus im 19. und 20. Jahrhundert mit Konzentration schon auf Deutschland, denn das sind unsere hauptsächlichen Bestände, auch wenn wir ein paar europäische Dinge auch haben.
Okay, konzentrieren wir uns mal auf Wuppertal, denn auch hier in Wuppertal gibt es ja ein paar große Liberale oder gab es ein paar FDP-Politiker, zum Beispiel Hans-Dietrich Genscher, das war ja auch sehr lange ein Bundestagsabgeordneter für Wuppertal, für die FDP. Was kann man denn zum Beispiel über den im Archiv finden? Sind das nur so politische Sachen oder gibt es da vielleicht auch so Privates zum Beispiel?
Also wir konzentrieren uns in unserer Sammeltätigkeit schon auf die Politiker als Politiker und deren politisches Leben. Gelegentlich lässt sich das natürlich nicht trennen von dem Privaten, aber es ist schon so, dass die Masse der Unterlagen, die wir haben, sind politischen, haben politischen Charakter. Und das ist auch bei Hans-Dietrich Genscher so. Genscher, das ist einer unserer größten Personennachlässe, die wir haben. Wir sammeln ja die Partei, die Fraktionen, liberale Organisationen und dann eben Personen, Nachlässe oder auch von lebenden Personen sogenannte Vorlässe. Und bei Genscher ist das sehr umfangreich. Wie gesagt, einer der größten. Das sind schon einige Meter, die wir da haben. Und das sind vor allen Dingen, was Wuppertal angeht, Korrespondenzen mit Wuppertalern, aber auch mit der Wuppertaler FDP auf kommunaler Ebene, aber auch auf Kreisebene. Und dann natürlich die Wahlkämpfe, die er hier seit 1969 in Wuppertal verbracht hat und sozusagen Wahlkampfveranstaltungen hier gemacht hat. Das ist bei uns auch dokumentiert in den Beständen.
Was ist das für so ein Gefühl, wenn man so einen handgeschriebenen Brief von Genscher in den Händen hält?
Ja, das ist schon immer ein sehr schönes Gefühl. Als Historiker, der ich ja bin kein Archivar, wie ich immer wieder betonen muss. Also das ist immer etwas Besonderes, wenn man Originalschriftstücke in der Hand hat von bedeutenden Persönlichkeiten. Das ist also Genscher oder Theodor Heuss oder Konrad Adenauer. Sowas haben wir eben auch bei uns im Archiv. Aber natürlich fast noch schöner oder, ja, weiß nicht, das kommt eben drauf an, wo man sein Spezialgebiet hat. Dinge aus dem 19. Jahrhundert, die einfach noch älter sind, irgendwo wertvoller sind. Das ist schon schön. Wir haben das Original des Hambacher Tuchs von 1832 bei uns. Und davon gibt's weltweit wahrscheinlich nur 10 Exemplare. Und das ist schon eine fünfstellige Summe wert, wenn man diesen ideellen Wert überhaupt messen kann. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, das zu sehen und vor allen Dingen auch Besuchern und Nutzern zu zeigen.
Auf jeden Fall. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn Sie so darüber sprechen sieht, dann sieht man auch tatsächlich Ihre Begeisterung dafür. Tatsächlich fließt diese Begeisterung von Ewald Grothe auch manchmal ins Internet, in Wikipedia-Artikel. Da sprechen wir gleich nochmal drüber hier im Elbertalk. Bei Radio Wuppertal. Hallo zurück im Elbertalk. Mein Gast immer noch, Ewald Grothe. Wir haben gerade über seine Tätigkeit bei dem Archiv des Liberalismus gesprochen. Und durch die Tätigkeit da haben Sie schon ziemlich viele prominente Menschen kennengelernt, auch persönlich. Ich habe gerade noch so im Hintergrund gefragt, Archiv, da denkt man ja, das sind verstaubte Akten und so, aber es ist natürlich auch Gegenwart. Sie haben zum Beispiel natürlich auch schon eine Akte über Christian Lindner und den kennen Sie auch persönlich, haben Sie gerade gesagt.
Ja, sagen wir mal so, wir sind uns begegnet, wir kennen uns tatsächlich gegenseitig und es gibt auch die Situationen, wo Christian Lindner mich auch schon angerufen hat und um Informationen aus dem Archiv gebeten hat und gleichzeitig habe ich ihn auch mal gebeten, mir zum Beispiel den Sprechzettel für den Abbruch der Jamaika-Verhandlungen zuzusenden, was er dann auch prompt getan hat.
Und den hatten Sie dann persönlich in den Händen?
Ein Foto dieses Sprechzettels okay. Hat er mir geschickt, weil er sagte, ja. Nach dem Original muss er noch schauen. Mhm. Also das Original hoffe ich noch zu bekommen.
Wer steht noch so auf der Liste von prominenten Menschen, die Sie treffen durften?
Also das sind natürlich vor allen Dingen FDP-Politiker, aber manchmal sind es auch amtierende Bundespräsidenten, der ja heute neu gewählt wird. Frank-Walter Steinmeier hatte mich eingeladen im November anlässlich einer Buchvorstellung, denn er hat ein Buch herausgegeben über 30 Wegbereiter der deutschen Demokratie und da habe ich einen Beitrag verfasst.
Das heißt, Sie haben auch ihn persönlich schon mal kennengelernt?
Ja, und festgestellt, dass er 11 Kilometer von meinem Heimatdorf in Ostwestfalen entfernt ist, groß geworden ist.
Ach was, okay. Ja. Das heißt, Sie können behaupten, Sie kennen den Bundespräsidenten, den aktuellen und wahrscheinlich auch den zukünftigen. Das wird sich ja heute noch entscheiden. Was mich jetzt persönlich zum Schluss noch interessiert, wir haben ja darüber gesprochen, was Sie alles machen. Sie sind Dozent an der Uni Wuppertal, Sie sind eben bei der Brüder-Grimm-Gesellschaft, Sie sind beim Archiv des Liberalismus, also da steckt ganz viel Wissen dahinter. Und das gibt es auch im Internet quasi nachzulesen, denn Sie sind auch Verfasser von ziemlich vielen Wikipedia-Artikeln. Wikipedia ist immer so ein Ding, ich habe das bei mir in meinem Studium gelernt, da haben immer alle Professoren gesagt, Wikipedia ist keine Quelle. Sie haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, das stimmt so nicht. Was würden Sie dazu sagen?
Also es ist erstaunlich, was man alles in Wikipedia findet. Vor allen Dingen ist es ein großes Sammelsurium im positiven Sinne, was man da alles findet. Und man stößt eben auf Hinweise, auf Quellen, die man vielleicht sonst noch nicht gesehen hätte. Und deswegen arbeite ich auch in Wikipedia, um einfach das Wissen, was ich selber habe, zu verbreiten. Wikipedia ist das Online-Lexikon, was die meisten benutzen. Und deswegen ist es wichtig, dass das möglichst gut und vertrauenswürdig ist. Und daran möchte ich mich beteiligen, mit zuverlässigen Informationen, um da entsprechend Wissen bereitzustellen.
Okay. Für das nächste Referat an der Uni oder Ähnliches, haben Sie einen Tipp, wie erkenne ich einen guten Wikipedia-Artikel?
Also ich erkenne ihn daran, dass er sich auf die wichtigen Dinge konzentriert, dass er vor allen Dingen nicht wertend ist, sondern möglichst objektiv, wie das sozusagen für ein Lexikon genau richtig ist. Und er sollte eben gut belegt sein. Mhm. Das heißt also, die Nachweise in den Fußnoten, das sollte schon auch, sage ich mal, wissenschaftlichen Standards genügen.
Auf jeden Fall. Und das halt auch einfach zum Weiterklicken, genau. Wir sind jetzt schon an dem Punkt angekommen, wo wir uns nicht mehr weiter hören, denn das war schon das Ende des Elbertalks. Vielen lieben Dank an Ewald Grote, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute zu Gast hier bei uns im Elbertalk waren.
Ich danke meinerseits.